HR Info. Corona kompakt am Dienstagnachmittag.
Bei den ganzen Neuigkeiten aus der Politik und Erkenntnissen aus der Wissenschaft, Zahlen, Statistiken, Umfragen und Entscheidungen rund um Corona und Covid-19, da kann man sich durchaus überfordert fühlen. Aber Sie müssen da nicht alleine mit klarkommen. Julia Hummelsieb sichtet all diese Informationen für Sie, die vom Robert-Koch-Institut beispielsweise und die neuesten Einschätzungen des Virologen Christian Drosten. Und sie fasst das jetzt, die Informationen dieses Dienstags, für Sie zusammen.
Sachsen-Anhalt lockert die Kontaktregeln. Niedersachsen öffnet ab Montag Restaurants und Biergärten. Baden-Württemberg erlaubt kontaktlosen Outdoor-Sport und meint damit etwa Tennis, Golf oder Leichtathletik. Und in Bayern dürfen die Kinder wieder auf die Spielplätze. Alles entschieden, bevor morgen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs einheitliche Kriterien für Lockerungspläne diskutieren wird. Politisch stellt sich dabei manchem die Frage, ob wirklich alle Länderchefs diese einheitlichen Kriterien aufstellen und beherzigen wollen. Aus Sicht der Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts in Berlin aber schließt sich das gar nicht aus.
Die regionalen Gegebenheiten sind einfach unterschiedlich und dem muss man auch immer weiter Rechnung tragen. Das ist aus meiner Sicht auch eben eine der großen Stärken eines föderalen Systems. Vor Ort, die Menschen müssen ja die Infektion beherrschen. Sie wissen sicher am besten, wie sie das tun können. Sie müssen halt sensibel genug sein, wenn sie dann wieder mehrere Ausbrüche haben oder größere Ausbrüche haben, dass sie schnell genug reagieren und dann auch zum Beispiel um Unterstützung bitten.
Etwa durch die sogenannten Containment Scouts, bundesweit 105 Teams von Studierenden, die hilfesuchende Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen sollen und in einigen Bundesländern bereits an die Arbeit gegangen sind. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, dass politische Entscheidungen zur Lockerung mit 3 Kriterien im Hinterkopf getroffen werden sollten. Diese Kriterien geben aus Sicht der Epidemiologen Hinweise darauf, wie gut sich die Ausbreitung des SARS-CoV-2 in den einzelnen Regionen Deutschlands kontrollieren lässt.
Das ist zum einen die Übertragbarkeit. Wir nennen das Transmission. Bei der Übertragbarkeit ist dieser Faktor R einer, der eine Rolle spielt. Aber es ist natürlich die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle und die Dynamik der Häufigkeit von Fällen in einer bestimmten Region. Das zweite, was uns interessiert, ist die Krankheitsschwere. Das müssen wir im Auge halten. Und das Dritte dann ist die Kapazität im Gesundheitssystem. Und eben nicht nur die Versorgung. Ist natürlich auch wichtig die Kapazität der lokalen Gesundheitsbehörden. Und das heißt also, wie viele Ausbrüche können sie denn noch managen? Und dazu gehört auch die Kapazität der Testungen.
Täglich sind laut RKI derzeit mehr als 142.000 Tests in deutschen Laboren möglich. Genutzt wurde zuletzt weniger als die Hälfte dieser Kapazitäten. Obwohl laut RKI-Empfehlungen nun immer mehr Menschen, teils auch ohne Symptome, getestet werden sollen. Das Robert-Koch-Institut erwartet, dass mit zunehmenden Lockerungen auch neue Ausbruchsorte dazukommen können, etwa bei der weiteren Öffnung von Schulen und Notbetreuungen in Kitas. Wie sich das Virus in einem Gymnasium in Nordfrankreich ausgebreitet hat, noch bevor irgendwelche Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus ergriffen wurden, zitiert Christian Drosten, Leiter der Virologie der Berliner Charité, aus einer Studie.
Da sehen wir, dass sich 38,3% der Schüler infiziert haben, 43,4% der Lehrer und 60% der sonstigen Mitarbeiter, vom Kantinenpersonal über den Hausmeister bis zu Schulpsychologen. Das sind Zahlen, da muss man natürlich schon sagen, wenn das in Schulen passiert, dann darf man Schulen nicht öffnen.
Allerdings würden Schulen ja jetzt mit Maßnahmen wie sozialer Distanz, weniger Kindern in den Klassen und Schutzmasken für alle öffnen. Dennoch bleibt Virologe Drosten vorsichtig, inwieweit Schulen und Kitas aus epidemiologischer Sicht nun tatsächlich geöffnet werden sollten, vor allem mit Blick auf die geringe Datenmenge, die aktuell auf die Ansteckungswahrscheinlichkeiten bei Kindern hinweist.
Wir sehen in den Daten einen Trend und einen Hinweis, dass die jüngeren Kinder einen Tick weniger empfänglich sind für die Erkrankung. Und wir sehen in Viruslastdaten auch einen Trend, der statistisch nicht zu erhärten ist, ein Tick weniger Virus bei kleinen Kindern und nicht bei mittelalten und alten Kindern. Und deswegen in der logischen Konsequenz würde ich sagen, Grundschulen und Kitas, das wäre das erste Ziel für eine Öffnung. Und diese Öffnung darf aber nicht vollständig sein.
Kitas etwa sollten nach Ansicht von Drosten nur eingeschränkt öffnen für Kinder von bestimmten Gruppen von Eltern. Und der Unterricht in Grundschulen müsse mit weniger Kindern pro Klasse und bei gutem Wetter auch draußen im Freien erfolgen. Für die höheren Jahrgänge vermutet Virologe Drosten allerdings eine höhere Ansteckungsgefahr.
Dann haben wir grundsätzlich auf einem Pausenhof mit älteren Schülern, die im Bereich von 17, 18 Jahren sind und dort dicht gedrängt ständen, eine Situation wie in einer Kneipe in Ischgl. Da müssen wir etwas gegen tun. Und da brauchen wir Regelungen im Detail und müssen sagen, dieser Schulhof darf nicht betrieben werden, die Klassen vielleicht schon, vielleicht jede zweite Klasse, vielleicht die Klassen mit halber Besetzung. Alles das ist ja in der Politik jetzt auch bereits implementiert und vorgedacht. Und in diese Richtung muss jetzt auch weiter gearbeitet werden, dass mit Vorsicht gehandelt wird.
Vorsichtig sind die Politiker. Dennoch sieht etwa der Stufenplan der hessischen Landesregierung, wie auch der vieler anderer Bundesländer, es vom Alter der Schülerinnen und Schüler andersherum vor, so wie es auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Ab dem 18. Mai sollen die Kinder ab der 4. Klasse wieder zum Unterricht gehen können. Die 1. bis 3. Klassen folgen ab dem 2. Juni. Ab dann sollen auch wieder alle Kinder in den hessischen Kitas betreut werden, allerdings bei eingeschränktem Betrieb. Und alles nur, wenn die Zahl der Infizierten nicht wieder exponentiell ansteigt.
Informationen von meiner Kollegin Julia Hummelsieb.
Ich habe da mal einen bunten Corona-Lockerungsstrauß für Sie zusammengestellt. In Bayern geht's ab Mitte Mai wieder los für Gaststätten. In Niedersachsen soll es schon am Montag wieder möglich sein, im Biergarten ein Kaltgetränk zu zischen. In Hessen geht das alles irgendwie noch nicht. Der Strauß bekommt gefühlt täglich ein Blümchen dazu. Wir stellen fest, er ist bunt und ein wenig unübersichtlich. Und da ist es doch irgendwie komisch oder wenigstens irritierend, dass trotz der ganzen Länderlockerungen immer wieder diese einheitliche, langfristige Exit-Strategie beschworen wird. Ich habe mit Dr. Hendrik Jäger gesprochen. Er ist Politologe an der Uni Leipzig und ich habe ihn gefragt, morgen will sich die Kanzlerin wieder mal mit den Ministerpräsidenten der Länder per Videoschalte beraten. Warum eigentlich, wo doch jeder macht, was er oder sie will?
Man kann auf diesen Konferenzen sich darauf verständigen, dass man Perspektive oder zumindest in bestimmten Bereichen eine gemeinsame Linie hat. Wenn die Ministerpräsidenten aber mit Blick auf ihre eigenen Corona-Zahlen vor Ort feststellen, dass es vielleicht aus ihrer Sicht sinnvoll ist, gastronomische Einrichtungen oder andere Einrichtungen schon eher zu öffnen als andernorts, kann man das den Ministerpräsidenten wiederum auch nicht verbieten, weil sie ausschließlich ihrem jeweiligen Bundesland und ihrer Bevölkerung verantwortlich sind und nicht ihren, also irgendwie den anderen 15 Bundesländern.
Das macht irgendwie Sinn. Auf der anderen Seite hört man ständig von einheitlichen Exit-Strategien, die da geradezu beschworen werden. Aber dann hat man doch das Gefühl, dass jeder macht, was er will. Ist denn damit diese einheitliche Linie, dieser Konsens in der Anti-Corona-Linie aufgekündigt?
Ja, das ist sozusagen auch diese Krux, die wir jetzt haben, dadurch, dass die Corona-Fall- oder Covid-19-Fallzahlen in den einzelnen Bundesländern ja sehr unterschiedlich sind. Und wir Bundesländer haben beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern oder auch Sachsen-Anhalt, die relativ niedrige Zahlen haben. Und dann kann die Landesregierung sozusagen den dortigen gastronomischen Einrichtungen oder der Tourismusbranche nicht erklären, weil in beispielsweise Baden-Württemberg oder in Bayern oder Nordrhein-Westfalen die Fallzahlen viel höher sind, bleiben in Sachsen-Anhalt die Gaststätten geschlossen oder in Mecklenburg-Vorpommern die Hotels geschlossen. Und insofern ist das auch im Prinzip durch diese Situation, die da entsteht, die ja jetzt auch mittlerweile 2 Monate fast besteht, die auch wirtschaftliche Folgen hat oder haben kann und auch finanzielle Folgen haben kann, ist eine sehr schwierige Situation eingetreten, wo die Ministerpräsidenten im Prinzip oder jeder einzelne Ministerpräsident, beispielsweise auch der hessische Ministerpräsident Bouffier, in der Situation ist, sich zu entscheiden zwischen Politik für das eigene Land zu machen oder aus Sicht des eigenen Landes. Was kann man der eigenen Bevölkerung erklären? Was kann man der eigenen Wirtschaft noch zumuten?
Da sagen Sie was ganz Wichtiges, das, was man der eigenen Bevölkerung erklären kann und muss. Und das ist ja auch das Problem an diesem föderalen System, in dem wir uns ja auch jeden Tag bewegen oder bewegen wollen. Also wer jetzt zum Beispiel von Hessen nach Bayern oder ein anderes Bundesland fahren muss in Corona-Zeiten, der braucht ja mittlerweile ein Elefantengedächtnis, um sich zu merken, welche Regeln jetzt wo gelten. Ist es denn den Bürgern ausreichend erklärt worden, klargemacht worden?
Die Bevölkerung muss natürlich auch im eigenen Interesse sich informieren. Gleichzeitig ist die Politik dazu aufgerufen, nicht alle 3 Tage neue Entscheidungen zu treffen und damit in einer gewissen Weise auch die Bevölkerung zu verunsichern, weil Dienstag was anderes gilt als Montag gilt.
Ja, Herr Träger, aber da ist ja schon auch ein bisschen so das Dilemma, dass man, dass alle immer sagen, auch wenn einzelne Bundesländer lockern, alle sagen, sobald sich die Fallzahlen erhöhen, müssen wir wieder zurück zu unseren Kontaktsperren, die ab dem 20. April gegolten haben. Das wäre ja noch viel schlimmer, dass wenn man plötzlich in Bayern wieder rein muss, aber in Nordrhein-Westfalen noch nicht, wie man das den Leuten verklickern kann.
Also in dem Fall, wenn es um Lockerungen geht, beispielsweise bei Schulöffnungen, bei gastronomischen Einrichtungen oder gestern haben ja auch beispielsweise Zoos und Museen wieder geöffnet, da kann man sicherlich bei einigen Tagen unterschieden bleiben. Wenn es aber wieder, weil die Fallzahlen vielleicht nach oben steigen sollten, wieder zu Verschärfungen kommen müsste, diese Verschärfungen müsste man tatsächlich dann bundesweit in allen 16 Ländern gleichzeitig durchführen, weil ansonsten ist der Flickenteppich der Bevölkerung nicht zu erklären. Ansonsten führt es auch dazu, dass die Bevölkerung sich sozusagen das Bundesland aussucht, wo am meisten noch erlaubt ist. Und das kann auch nicht im Sinne der Bevölkerung, auch im Sinne der Politik sein, dass wir im Prinzip dann irgendwo uns auf kleinem Raum noch treffen.
Herr Träger,
und die Fallzahlen überall hoch, schnell.
Herr Träger, vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Also Corona wird uns sicherlich noch ein Weilchen erhalten bleiben. Der Flickenteppich auch?
Wahrscheinlich. Also es sei denn, wir haben dann irgendwann vielleicht im August oder September oder im Juli den Punkt, wo wir sämtliche Schutzmaßnahmen, die ergriffen wurden, völlig auf Null gefahren haben. Jetzt wieder sozusagen vielleicht von einer Abstandsregelung oder von einer Maskenpflicht abgesehen, wir im Normalzustand sind. Aber bis dahin, bis wir diesen Punkt erreicht haben, kann es immer diese Ungleichzeitigkeiten geben, die im Prinzip als Flickenteppich wahrgenommen werden. Und damit müssen wir uns arrangieren. Wir wohnen in einem föderalen System. Das hat Vor- und das hat aber auch Nachteile.
Sagt der Leipziger Politologe Hendrik Träger. Wir haben geredet über Sinn oder Unsinn dieses föderalen Corona-Flickenteppichs bei uns.
Von einem Autohaus in Oberursel zum Beispiel haben wir heute hier in HR Info erfahren, dass viele Menschen in der Corona-Krise planen, ihr Auto zu verkaufen, aus Kostengründen. Aber es gibt sicher auch diejenigen, die planen, sich einen Neuwagen anzuschaffen und vielleicht gerade wegen der Krise hoffen, sich das eher leisten zu können durch eine staatliche Kaufprämie. Nun, diejenigen müssen sich noch etwas gedulden. Beim Autogipfel ist heute jedenfalls eine Entscheidung vertagt worden auf Juni. Und dann sollen es aus Steuergeldern finanzierte Prämien wohl auch nur in Verbindung mit neuer Technik geben. Alfred Schmidt berichtet.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier weiß, dass er einen Spagat schaffen muss zwischen den Interessen einer Industrie mit vielen Jobs und allen anderen, die unter der Krise leiden. Dazu gehören auch aufgebrachte Klimaschützer und alle, die Fairness bei der Verteilung wollen. Staatshilfen soll es nur mit Bedingungen geben, sagt Altmaier nach dem Treffen.
Wir haben klar gesagt, wenn Unternehmen Rettungsmaßnahmen des Staates benötigen, dann dürfen sie weder Boni noch Dividenden ausschütten. Hier geht es aber um etwas ganz anderes. Es geht darum, wie wir die Wirtschaft insgesamt wieder in Schwung bringen können. Es geht darum, wie wir Wachstum erreichen können. Und es geht darum, dass möglichst viele Menschen im Land davon mittelbar oder unmittelbar profitieren.
Klimaaktivisten demonstrierten am Morgen vor dem Kanzleramt an mehreren Stellen, mit Abstand dazwischen, Vorfahrt fürs Klima, keine Abwrackprämie, so lauteten die Plakate. Protest gegen die Autolobby, das geht jetzt wieder, wenn auch leiser als zuvor. Antonia Becher von Compact ist dabei, neben ihr der Aktivist Yoshi von Fridays for Future, korrekt mit Schutzmaske.
Wir verlangen von der Regierung, dass sie Rückgrat beweist und nicht einknickt vor der Autolobby und dass sie eine Neuauflage der Abwrackprämie auf jeden Fall verhindert.
Wir dürfen natürlich nicht mit mehr als 50 Menschen hier auf dem Platz sein, das erschwert das Ganze so ein bisschen. Aber trotzdem wollen wir präsent sein und sagen, hey, mit uns wird das nichts. Wir werden weiter laut bleiben, auch wenn die Proteste für uns natürlich nicht mehr so einfach sind.
Nach dem Treffen wirbt Hildegard Müller vom Branchenverband VDA um Verständnis. Hunderttausende Jobs hängen am Auto. Etliche Bänder stehen noch still in den Fabriken.
Wir haben sehr viele Menschen, die in Kurzarbeitergeld sind und die sich große Sorgen um die Zukunft machen. Und nach der Frage der gesundheitlichen Öffnung des Landes wird natürlich jetzt auch die Frage diskutiert werden müssen, wie wir wirtschaftlich, wie wir volkswirtschaftlich aus dieser schwierigen Situation herauskommen können und Perspektiven und Hoffnungen für die Menschen in diesem Land schaffen können.
Eine Chance für zukunftsfähige Industriepolitik sieht Dietmar Bartsch von der Linken durch die Krise. Sollen doch die Karten neu gemischt werden, aber bitte nachhaltig und zugunsten neuer Technik.
Wie ist denn das in Deutschland wirklich mit Elektromobilität? Welche Rolle kann sie spielen? Wie wird das auch gegebenenfalls gefördert? Wie kann man hier die sozialen Aspekte beachten? Zum Beispiel, dass es dann ein Elektroauto gibt, das weniger als 20.000 Euro kostet, dass endlich auch die Frage der Ladestationen und Ähnliches geklärt wird.
Auch die Grünen finden, dass mehr klimafreundliche Technik in Deutschlands Schlüsselbranche gehört. Die FDP will generell mehr Offenheit für Innovationen, sagt Parteichef Lindner. Erst gegen staatliche Hilfen, auch mit dem Hinweis auf Fairness in der Krise.
Oft genug dienen Maßnahmen wie die Abwrackprämie nur Einzelinteressen, dienen nur einzelnen Branchen und das alles auf Kosten von uns allen.
Die Große Koalition hat die Frage nach Kaufprämien in eine Arbeitsgruppe verlagert. Sie soll in 4 Wochen Vorschläge machen für Staatshilfe, die gezielt neue Technik fördert. Ein Kompromiss also, jedenfalls eine andere Lösung als bei der Abwrackprämie nach der Finanzkrise.
Alfred Schmidt hat den sogenannten Autogipfel heute zusammengefasst.
HR Info. Corona kompakt. Am Dienstagnachmittag.
Im Kampf gegen Corona gab es von Anfang an eine Prämisse für das Gesundheitswesen. Die Kliniken dürfen nicht überlastet werden. Inzwischen wissen wir, Deutschland hat das bisher hingekriegt. Und wir von HR Info begleiten seit einigen Wochen hessische Krankenhäuser. Wir wollten wissen, wie sie sich eingestellt haben auf die Krise und wie der neue Alltag für Pflegerinnen und Ärzte aussieht. Wir haben einiges erfahren über neu eingerichtete Covid-19-Stationen, Hygienekonzepte und Beatmungsplätze. Aber es müssen ja nicht nur Corona-Patienten ins Krankenhaus und nicht alles kann verschoben werden. Babys zum Beispiel, die halten sich nicht unbedingt an Termine. Und wenn sie auf die Welt wollen, ist nun mal nichts mit Warten. Wie ist das also mit einer Geburt in der Corona-Krise? Darüber habe ich mit Professor Thomas Müller gesprochen. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Hanau. Und ihn habe ich gefragt, als werdende Mutter macht man sich ja vermutlich so schon viele Sorgen, ob das Kind gesund ist, ob bei der Geburt alles glatt läuft. Wie begegnen Sie in Ihrer Klinik denn den Müttern? Wie nehmen Sie denen die Angst?
Ja, im Prinzip versuchen wir natürlich so häufig und so oft wie möglich weiterzugeben, dass die Gefährdung der Schwangeren eigentlich eine sehr geringfügige ist. Es gibt ja nur ganz, ganz wenig Einzelfälle überhaupt in Deutschland, wo eine Schwangere tatsächlich mit einer nachgewiesenen Infektion in der Klinik ist und noch viel seltener, dass es dann zu einer ernsten Komplikation gekommen ist. Mir persönlich ist nur ein einziger wirklich sehr ernst verlaufender Fall bekannt. In den allermeisten Fällen dürfte es so sein, dass bei Schwangeren es ähnlich ist wie in der Normalbevölkerung, nämlich dass eine Infektion ohne klinische Symptomatik oder nur mit milden Symptomen abläuft. Und wir haben keinerlei Informationen bzw. keinerlei Hinweise darauf, dass eine Schädigung des Kindes intrauterin durch eine Übertragung des Virus erfolgt. Und genauso wenig wird das Virus auch auf die Muttermilch übertragen. Also insofern sollte insgesamt die Risikokonstellation sehr geringfügig sein.
Was wäre denn jetzt, wenn bei einer werdenden Mutter eine Covid-19-Erkrankung festgestellt würde oder auch nur eine Infektion mit Corona? Sind Sie darauf eingerichtet?
Ja, im Prinzip sind alle deutschen Entbindungskliniken natürlich jetzt darauf vorbereitet. Es gibt einige wenige, die haben einzelne Patienten betreut. Bei uns selbst ist es so, dass wir sozusagen auf eine Patientin warten. Da ist ein Kaiserschnitt angesetzt. Wir wissen, dass die Patientin jetzt positiv getestet ist. Und wir hoffen natürlich, dass der Kaiserschnitt erst dann notwendig wird, wenn die Infektion wieder abgeklungen ist. Aber sollten wir in die frische Infektion hinein einen Kaiserschnitt machen müssen, dann sind wir entsprechend vorbereitet. Und wie alle anderen Kliniken auch, haben wir einen abgetrennten extra Kreissaal mit Zugang zum Operationssaal. Und es steht immer ein Team bereit, welches dann speziell diese eine Schwangere auch betreut, sodass eine Vermischung von Personal in dem Fall dann nicht passieren kann.
Jetzt hören wir sogar von Herzinfarktpatienten, die aus Angst vor dem Coronavirus nicht ins Krankenhaus gehen. Wäre es denn nicht zum Beispiel bei den Schwangeren in dieser Zeit sicherer, eine Hausgeburt zu machen?
Naja, davon raten wir natürlich zumindest als Schulmediziner dringend ab, weil wir da ganz andere Risiken sehen. Wie gesagt, die Risiken für eine gesunde Schwangere sind minimalst, selbst im Falle einer Infektion. Und dass sich eine Schwangere im Bereich einer Klinik infiziert, ist extrem unwahrscheinlich, weil wir eben alle Vorkehrungen getroffen haben. Und insofern sehen wir das Risikopotenzial einer Hausgeburt als viel höher an. ja, als die Entbindung in der Klinik, wo wir ja doch auch versuchen, alle entsprechend empathisch zu begleiten und gut zu betreuen. Und die medizinische Versorgung hat sich in ihrem Niveau überhaupt nicht verändert.
Wie erleben Sie eigentlich die Frauen, die jetzt gerade ein Kind bekommen? Wie kommen die mit der veränderten Situation klar?
Also im Großen und Ganzen glaube ich sehr, sehr gut. Im Wesentlichen sehen wir sehr großes Verständnis auf Seiten der Schwangeren. Denn dass wir eine besondere Situation im Moment haben, das weiß jeder, das sieht jeder und dass da bestimmte Notwendigkeiten sich ergeben, da ist ein großes Verständnis da. Wir bemühen uns natürlich dann auch in Fällen, wo zum Beispiel ein Dolmetscher notwendig ist, die Regelung etwas zu lockern. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Schwangeren das doch alles auch so mittragen.
Einblicke in den Alltag auf einer Geburtsstation während der Corona-Krise hat uns Professor Thomas Müller vom Klinikum Hanau geliefert. In der Corona-Krise macht eine Gruppe Stimmung gegen das Krisenmanagement der Regierung. Widerstand 2020 heißt die und sie erhebt den Anspruch, eine Partei zu sein. Angeblich hat man schon 100.000 Mitglieder und auf der Straße machen die mobil gegen die Corona-Politik. Wer steckt denn hinter dieser Gruppe? Sind es Rechtsradikale, Verschwörungsfantasten oder Verängstigte oder von allem vielleicht etwas? Isabel Reifenrath hat recherchiert.
In einem seiner YouTube-Videos sitzt Dr. Bodo Schiffmann in weißer Jeans und weißem T-Shirt in seiner Arztpraxis. Er ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Sinsheim bei Heidelberg.
Wir müssen einfach mal darüber reden, was mit unserer Demokratie passiert ist, was mit unserer Freiheit passiert ist, was mit unseren Freiheitsrechten passiert ist.
Schiffmann bezweifelt die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen. Er glaubt, dass der Lockdown Mitte März gar nicht mehr nötig gewesen wäre, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.
Das heißt, am Anfang war die Reaktion sicherlich richtig, gemäß Infektionsschutzgesetz Betroffene zu isolieren, dafür zu sorgen, dass Kranke und Ausscheider und Ähnliches isoliert werden und Risikogruppen zu schützen. Für den Lockdown gab es eigentlich nie eine wirkliche Indikation.
Die Bundesregierung habe einen Fehler gemacht und stehe nicht dazu. Das Robert-Koch-Institut habe keine anderen Meinungen zugelassen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe einseitig berichtet, die Opposition ihre Arbeit nicht gemacht. Weil sich aber niemand für seine Thesen interessiert habe, habe er die Partei Widerstand 2020 gegründet. Zusammen mit Viktoria Hamm, die sich selbst als nur ein Mensch betitelt, und dem Leipziger Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Ludwig demonstrierte am 1. Mai-Wochenende in Stuttgart für die Befreiung von den Corona-Maßnahmen und gegen eine mögliche Impfpflicht.
Ich denke, dass von Stuttgart heute hier ein großes Signal ausgeht in die gesamte Bundesrepublik und ich hoffe auch nach ganz Europa, dass wir uns unsere Freiheit zurückholen.
Seine Familie lebt auf Mallorca. Er beklagt, dass er im Moment nicht zu ihnen kann. Nach eigenen Angaben haben die drei bereits über 100.000 Mitglieder in ihrer Partei. Bisher schien es aber so, dass man Mitglied wird, einfach indem man auf die Seite geht. Mittlerweile muss man seine Daten eingeben und die Satzung von Widerstand 2020 anerkennen. Bodo Schiffmann, der sich als Vater der Partei sieht, sagt, auch wenn man einen fehlerhaften Teil der Anmeldungen rausrechne, 8-10%, sei der Ansturm gewaltig. Der Parteienforscher Hendrik Träger von der Universität Leipzig zweifelt an der hohen Mitgliederzahl. Noch nie habe es bei einer Partei eine solche Eintrittswelle gegeben. Es sei auch nicht klar, ob es sich bereits überhaupt um eine Partei entsprechend dem Parteiengesetz handle. Laut Widerstand 2020 wird gerade am Programm gearbeitet, basisdemokratisch.
Wir haben uns gemäß Parteiengesetz gegründet. Das heißt, wir haben eine Satzung, wir haben eine Gründersitzung mit drei Mitgliedern. Und wir sind eine rechtsfähige Partei. Punkt.
Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio argumentiert Schiffmann sachlich. Anders als in seinen Videos spricht er nicht von einer verbreiteten Massenpanik, von über 80-Jährigen, bei denen man Sterbehilfe leiste oder dass Corona nur ein Hüsteln sei. Bissig wird er erst danach gefragt, ob er ein Verschwörungstheoretiker ist.
Ich sehe im Moment einen Verschwörungstheoretiker, der sich Robert-Koch-Institut nennt. Und ich sehe weltweit über 120 Experten, und es werden täglich mehr, die eine andere Meinung haben.
Der Soziologe Matthias Quent warnt, Widerstand 2020 sei ein diffuses Sammelbecken aus Verschwörungstheoretikern, Rechtspopulisten, linksesoterischen Impfgegnern, aber auch von verunsicherten Bürgern, was gefährlich sei. Die Gründer der Partei fühlen sich zu Unrecht attackiert. Auch jegliche Verbindung zur AfD weisen sie von sich. Dass ein AfD-Politiker seinen Hahn Blackie bei ihnen als Mitglied angemeldet habe, das habe sie lediglich köstlich amüsiert. Sie seien auch nur bei der gleichen Briefkastenfirma gemeldet wie die AfD, weil keine andere sie als Kunde habe nehmen wollen.
Wer steckt hinter Widerstand 2020? Isabel Reifenrath aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin hat recherchiert. Ja, das kann man getrost als Paukenschlag bezeichnen, was da heute passiert ist. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank beanstandet und sich damit zum ersten Mal gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gestellt. Zweimal schon hatte das Bundesverfassungsgericht den EuGH angerufen und zweimal hatte der EuGH die Staatsanleihenkäufe nämlich abgesegnet, zuletzt im Dezember 2018. Darüber habe ich gesprochen mit Bernd Wolf aus unserer ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe und ihn habe ich gebeten, zusammenzufassen, mit welcher Begründung das Bundesverfassungsgericht heute dieses Urteil gefällt hat.
Also es sind zwei Gründe, warum die EZB diese Anleihekäufe so eigentlich nicht machen dürfte. Das eine ist, die EZB habe ihre Kompetenzen überschritten. Das, was sie da getan hat, diese billionenschweren Käufe, hat ihr weder ein europäischer EU-Vertrag noch die eigene Satzung zugestanden. Sie ist einfach darüber hinausgegangen. Das andere ist, die EZB hat nicht die Auswirkungen ihrer Geldpolitik auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik berücksichtigt und beobachtet. Sie hat nicht geguckt, welche Auswirkungen haben diese Aufkäufe. Wir wissen ja, dass wir eine Nullzinspolitik auch dadurch bekommen haben. Mhm. Wir wissen, dass die Sparer ganz viel Geld verloren haben, alte Leute ihre Altersvorsorge, dass die Immobilienpreise in perverse Höhen gestiegen sind. All das hat die EZB nicht beobachtet und hat es nicht im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geprüft. Das ist ein Verfassungsgrundsatz der deutschen wie auch des europäischen Rechts, dass die Verhältnismäßigkeit muss stimmen. Alle Maßnahmen müssen angemessen sein und da sagt das Verfassungsgericht, das müsst ihr machen. Ihr habt jetzt 3 Monate Zeit, EZB in Frankfurt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen. Wenn das nicht passiert, müssen wir leider unsere Deutsche Bundesbank auffordern, bei euch nicht mehr mitzumachen, bei diesen Anleiheankäufen.
Welche Konsequenzen hätte das denn dann?
Wenn es dazu käme, das kann sich aber im Moment noch keiner vorstellen, dann hieße das, dass der größte Anteilseigner der EZB, nämlich die Deutsche Bundesbank, bei den Stützaktionen, sprechen wir es offen an, für die südlichen Länder Europas nicht mehr mitmachen. Das heißt, der Euro wäre über kurz oder lang erledigt.
Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, der hat schon angekündigt, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzen will, dass die beanstandeten Staatsanleihenkäufe gründlich geprüft werden. Wie hat denn die EZB reagiert?
Die EZB hat sich meines Wissens noch nicht geäußert. Die tagt, glaube ich, heute Abend in Frankfurt und wird beraten. Das ist natürlich für die auch ein Happen, den sie da schlucken muss. Einerseits hat sie gerade zuletzt zu Recht auch Lob geerntet für ihre Corona-Bekämpfungspolitik, hat da auch nochmal 750 Milliarden in die Hand genommen. Andererseits kriegt sie jetzt von einem nationalen Verfassungsgericht gesagt, was ihr da gemacht habt, ist nicht korrekt und der EuGH hat euch das auch machen lassen. Das geht so nicht weiter. Man muss unter Frau Lagarde jetzt beraten, ob man diese, ich sag mal freundlich, Tipps aus Karlsruhe, sind mehr als Tipps, ob man die beherzigt und dann kann das weiterlaufen, das Aufkaufprogramm, oder es gibt einen Riesenzoff in der Eurozone.
Wie ordnen denn eigentlich Wirtschaftswissenschaftler das Urteil ein? Gibt es da schon Statements?
Also da lehne ich mich jetzt bitte um Verständnis nicht so weit aus dem Fenster. Ich bin Jurist und kein Wirtschaftler, aber was ich eben angedeutet habe, das geht schon in die Richtung. Dieses System ist ja umstritten. Es soll nicht viel gebracht haben, ganz ehrlich gesagt. 2,6 Billionen ausgegeben, aber die Ziele, nämlich eine Inflationsrate von knapp 2% zu erreichen, damit die Konjunktur richtig warm läuft, das hat eben nicht funktioniert. Die Nullzinspolitik kann auf Dauer auch keine Lösung sein. Ich habe es angesprochen, die Sparer fühlen sich enteignet. Hier sind also wirklich Jahrzehnte, vielleicht jahrhundertalte Grundsätze von Geldpolitik über den Haufen geworfen worden. Also es wird vielleicht Zeit, dass man da wieder zueinander kommt. Aber das geht am besten natürlich im politischen Raum und nicht im rechtlichen.
Geklagt hatten ja unter anderem der frühere CSU-Vizeparteichef Peter Gauweiler und der Mitbegründer der AfD und Professor für Makroökonomie Bernd Lucke. Weiß man schon, wie die reagiert haben?
Die habe ich beide interviewen können und die freuen sich natürlich. Das ist absolut verständlich. Gauweiler gibt sich ja mittlerweile regelrecht als Bürgerrechtler von der anderen Seite, wie man es sonst so gewohnt ist. Er sagt, hier sind Bürger über Jahre hinweg sozusagen demokratischer Rechte beraubt worden. Er spielt damit noch auf ein anderes Problem an, nämlich, dass die EZB-Spitze ja nicht gewählt ist. Die werden ja bestimmt von ihren Ländern in Hinterzimmern gemauscheln. Frau Lagarde ist so an die Spitze jetzt gekommen. Die können auch nicht abgewählt werden, diese Leute, wenn sie wirklich mal eine Sache richtig in den Sand setzen. Ja, dann ein Minister kann vielleicht zurücktreten oder wird abgewählt, die in der EZB nicht. Das meint Gauweiler, das freut ihn besonders, dass er das so klar vom Verfassungsgericht auch bestätigt bekommen hat. Und Lucke sieht es tatsächlich von der wirtschaftswissenschaftlichen Seite aus und hofft jetzt auf bessere Zeiten.
Bernd Wolf aus unserer Rechtsredaktion in Karlsruhe hat für uns auf die Reaktion geguckt, nachdem das Bundesverfassungsgericht heute die milliardenschweren Ankäufe von Staatsanleihen durch die EZB beanstandet hat.
HR Info. Corona kompakt. Am Dienstagnachmittag.